Markus 3, Vers 22 folgende. Einige Gesetzeslehrer, die aus Jerusalem gekommen waren, sagten, er steht mit dem Teufel im Bunde. Der Oberste aller bösen Geister gibt ihm die Macht, die Geister auszutreiben. Da rief Jesus die Gesetzeslehrer zu sich und erklärte ihnen die Sache durch Bilder. Wie kann der Satan sich selbst austreiben? Ein Staat muss doch untergehen, wenn seine Machthaber sich gegenseitig befehden. Und wenn die Glieder einer Familie miteinander im Streit liegen, wird die Familie zerfallen. Wenn der Satan mit sich selbst uneins wird und sich selbst bekämpft, muss er untergehen und mit seiner Herrschaft ist es aus. Wer in das Haus eines starken Mannes einbrechen und etwas stehlen will, muss doch zuerst den starken Mann fesseln. Dann erst kann er das Haus ausrauben. So, liebe Freunde, also das Thema heute heißt Jesus-Sein Wirken. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus bloß? Das ist die Frage heute Abend. Der behauptet, den Starken zu binden, also Mr. S., also den Chef der dunklen Seite der Macht, und anschließend sein Haus zu berauben. Solche Bibelstellen passen überhaupt nicht so in das Bild von Jesus, was mir so im Fernsehen, in Zeitschriften oder auch früher im Religionsunterricht vermittelt wurde. Da ist Jesus mehr so der Sozialreformer, der Philanthrop, der Weisheitslehrer, der uns Menschen gute Tipps fürs Zusammenleben gibt. Also so ein Wanderrabbi mit Liebesbotschaft. Ich habe ein Bild gefunden, was das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen kann. Ja, so, das ist so ein bisschen das Jesusbild. Der coole Wanderrabbi, der aber schon so einfach gute, menschenfreundliche Dinge im Rucksack hat. Und deswegen liebe ich auch solche Bibelstellen wie diese hier, weil sie einfach nicht so in dieses Bild reinpassen. Und ich kann auch wenig tun, um sie passend zu machen. Außer vielleicht auf sie zu hören und zu gucken, ob mich nicht vielleicht Gott durch dieses Bibelwort neu ansprechen möchte. Jesus ist anders. Jesus ist mehr als so ein Ich bin okay, du bist okay, Laberer. Er hat mehr als diese Ich bin okay, du bist okay, Leier. Habt euch lieb. Ist ja auch gar kein schlechter Satz. Wer würde das sagen? Aber den hat Jesus nicht erfunden. Es gab vor Jesus schon Leute und Weisheitslehrer, die auch gesagt haben, habt euch lieb. Und nach Jesus kamen auch noch viele Leute, die gesagt haben, habt euch lieb. Das ist ein kluger Satz. Aber das macht Jesus nicht einzigartig. Habt euch lieb, das haben auch andere gesagt, auch vorher schon. Gandhi hat es nachher gesagt. Ich habe ein Bild von Gandhi dabei. Ein sehr kluger Mensch, den man nicht mal abstreiten kann, dass er nicht danach gelebt hat. Er hat nicht nur Weisheit und Menschenfreundlichkeit gelehrt, sondern sie auch gelebt. Und selbst vor Jesus gab es schon Leute, die Ähnliches gesagt haben wie Jesus. Das war zum Beispiel Konfuzius, der fast 500 Jahre vor Jesus gelebt hat und auch kluge, menschenfreundliche Sachen gesagt hat. Ob er danach gelebt hat, weiß ich nicht. Das entzieht sich jetzt gerade meiner Kenntnis, aber es ist egal. Was diese Freunde aber nicht gesagt haben, was sie nicht behauptet haben, ist, dass sie Gott sind, der die Welt besucht. Das ist etwas, was Jesus einzigartig macht. Die haben auch nicht gesagt, dass sie die dunkle Seite der Macht besiegen und dass sie den Chef, den Oberboss, binden und dann das Haus ausrauben. Die haben auch nicht gesagt, dass sie Sünden vergeben können. Und sie haben sich auch nicht an ein Kreuz nageln lassen und mich damit von Schuld befreit oder gesagt, dass sie mich damit wieder in eine Verbindung mit Gott, meinem Schöpfer und meinem Vater bringen können. Das ist etwas, was Jesus einzigartig macht. Kommt da noch ein Bild? Genau. Jesus hat das alles von sich gesagt. Aber das bedeutet, wenn wir uns unterhalten heute Abend über Jesus, sein Wirken, dann sollten wir da anfangen, wo er sich unterscheidet von den anderen Weisheitslehrern. Wo er sich unterscheidet von den Leuten, die ebenfalls gesagt haben, habt euch lieb oder geht gut miteinander um. Viele Theologen versuchen deshalb verzweifelt zu behaupten, Jesus hätte gar nicht diese zusätzlichen Dinge gesagt. Weil dann haben wir die Möglichkeit, Jesus einzureihen in die Reihe der Weisheitslehrer, die Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat. Und dann wäre er nicht mehr so anstößig. Jesus war halt nur so ein Wanderrabbi, sagen diese Leute, mit einer Liebesbotschaft. Hey, ich bin okay, du bist okay, alles ist okay. Aber in den Evangelien, also in den Berichten vom Leben von Jesus, da stehen solche Texte drin. Solche Texte, die wir heute zusammen anschauen. Wo Jesus sagt, ich gehe zum Oberboss der dunklen Seite der Macht und raube ihn aus und fessle ihn und hau ihm ein paar aufs Maul. Warum sollte man eigentlich jemanden kreuzigen, der die ganze Zeit durchs Land gezogen ist und gesagt hat, hey, ich bin okay, du bist okay? Eine sonderbare Vorstellung. Stellt euch mal vor, da ist ein Gerichtsprozess und der Richter mit so einer weißen Lockenperücke sagt zu dem Angeklagten Jesus, Herr Christus, ich verurteile Sie hiermit zum Tode am Kreuz wegen Volksverhetzung, Hochverrat und Gotteslästerung. Wie bewiesen wurde, haben Sie mehrfach gesagt, ich bin okay, du bist okay. Eine irrige Vorstellung, nicht wahr? Wenn also die Theologen recht haben sollten, dass Jesus gar nicht diese zusätzliche Dimension in seiner Verkündigung oder in seinem Eigenbild gehabt hat, warum in alles der Welt soll er denn gekreuzigt worden sein? Und die Botschaft der ersten Christen, meine liebe Freunde, war auch gar nicht, habt euch lieb, ich bin okay, du bist okay. Das war gar nicht die Botschaft der ersten Christen. Wisst ihr, was das erste Glaubensbekenntnis der Christen war? Das Glaubensbekenntnis der ersten Christen war Jesus Kyrios. Das ist griechisch und heißt, Jesus ist der Herr. Weil die ersten Christen gesagt haben, die Ethik, also wie wir uns verhalten und wie wir miteinander umgehen, das ist die Folge daraus. Aber das Wichtige ist erstmal die Person von Jesus. Jesus ist der Herr. Nicht der römische Kaiser ist der Herr. Er glaubt das zwar, aber das stimmt gar nicht. Jesus ist der Herr. Nicht der Chef der dunklen Seite der Macht ist der Herr. Der glaubt das auch, aber das stimmt gar nicht. Jesus ist der Herr. Nicht der Tod hat die Macht, sondern Jesus hat die Macht. Nicht unser alter Mensch, nicht mein alter Mensch hat die Macht, mein altes Ich, sondern der Geist von Jesus hat die Macht, der mein altes Ich erneuert und umgestaltet. Das würden wir Theologen die Primärbotschaft nennen. Jesus ist der Herr. Und wenn das stimmt, können wir uns unterhalten über Ethik, also über das Zusammenleben von Menschen und was gut ist und was gesund ist. Die Ethik, also wie wir miteinander umgehen sollten, ist die Sekundärbotschaft, die aus dem Bundesgedanken folgt. Ihr merkt, ich bin auch so ein kleiner Theologe, aber das ist wichtig. Zuerst steht der Bund, zuerst steht die Gottesbeziehung und die Person von Jesus und dann kommt das Verhalten. Und ich glaube, bei vielen Nichtchristen und auch bei vielen Christen ist das irgendwie andersrum. Viele Nichtchristen und auch manche Christen verbinden mit Christsein das Handeln, also anständig und rechtschaffen sein. Ich habe neulich mal mit jemandem unterhalten, der war in so einer theologischen Kammer, also so eine Ratssitzung meine ich damit, nicht eine Wäschekammer. Und der sagte da, es ging auch so um Jesus und so, und der sagte, ja, also ich glaube nicht an Gott, aber ich bin trotzdem Christ. Und mir kam das total sonderbar vor und fragte nach. Und der meinte, ja, also ich lebe ja christlich, aber ob ich jetzt an Gott glaube oder glaube, dass Jesus lebt, das hat ja damit nichts zu tun. Vielleicht ist es nicht repräsentativ, aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die bei den Handlungen anfangen. Als Seelsorger nenne ich das handlungsorientierter Lebensstil. Aber darum geht es bei Jesus nicht in erster Linie. Es geht darum, dass ich Jesus erkenne als den, der ist, als Gott, der die Welt besucht. Und als der Gottes neue Welt zum Anfang bringt. Und wenn ich neuer Bürger bin, einer neuen Welt, dann kann ich mir auch Gedanken machen, dass es vielleicht cool ist, nach den neuen Regeln der neuen Welt zu leben. Aber das folgt daraus. Also ich will damit sagen, zuerst ist der Bund und dann kommt die Ethik. Das war auch im Alten Testament schon so. Gott schließt zuerst einen Bund mit dem Volk Israel und daraus folgt, dass Gott sie einlädt, in bestimmter Weise zu leben und in gesunder Weise miteinander umzugehen. Und so sind auch die Briefe von Paulus aufgebaut. Alle. Es geht immer zuerst um den Bund, dass Gott uns lieb hat. Und danach schreibt Paulus noch an die Gemeinden, dass sie vielleicht aufhören sollten, dumm zu sein. Also zuerst der Bund, danach kommt die Kraft, das Leben zu verändern. Ich habe neulich mal einen Film geschaut. Ich bin so ein Filmfan. Und der Film heißt Das Gewand von 1953 mit Richard Burton. Es ist erstaunlich, dass zu einer Zeit, wo es noch nicht mal Handys gab und keine Computer, die Leute trotzdem gute Filme gemacht haben. Ihr könnt euch ihn mal anschauen, wenn ihr wollt. Es geht darum, dass dort ein römischer Tribun ist, der heißt Marcellus. Und der ist in Judäa zur Zeit von Jesus stationiert und wird von Pontius Pilatus damit beauftragt, Jesus hinzurichten. Er hat da überhaupt keinen Bock drauf, weil es ist total nervig, irgendwelche Leute ins Kreuz zu schlagen, weil die sterben so langsam, die Jungs. Und deswegen, um das etwas das erträglich zu machen, betrinkt er sich ganz maßlos, dieser Marcellus, bis er die Lampe am Brennen hat. Und dann geht er zur Kreuzigung Und das römische Hinrichtungskommando hat die Regel, um das zu würfeln, was die Geächteten und die Toten da so bei sich haben. Bei Jesus war da nicht so viel, außer ein Gewand. Deswegen heißt der Film das Gewand. Also die würfeln, die römischen Soldaten würfeln um das Gewand von Jesus. Und der Martellus gewinnt, obwohl er einen vollen Kopf hat. Also er muss viel Glück gehabt haben. Dann stirbt Jesus und es gibt einen Sturm. Es gibt eine Sonnenfinsternis und es ist wirklich unheimlich und kalt. Und das merkt auch dieser Marcellus. Er legt sich dieses Gewand, was er gerade gewonnen hat beim Würfelspiel, legt er sich um die Schultern, einfach um sich vor der Kälte zu schützen. Aber als er das Gewand um sich legt, spürt er plötzlich so eine Qual, so einen Schmerz und so ein Niederdrücken, so eine Dunkelheit in sich, was ganz wie übernatürlich ist, was er gar nicht aushalten kann, und schmeißt das Gewand von sich weg. Sein Diener Demetrius, der ist angesichts des sterbenden Jesus am Kreuz Christ geworden. Und der nimmt sich das Gewand und flieht, um sich einigen Christen anzuschließen, was er auch macht. Marcellus seinerseits will jetzt dieses Gewand wiederfinden, weil er nach diesem Ereignis immer noch krasse Albträume hat, wo ihn diese Qual packt, weil er so einen Blick getan hat in die Finsternis, als er dieses Gewand anhatte. Und deswegen zieht er los, um das Gewand wiederzufinden, weil er glaubt, wenn er das Gewand wiederfindet und vielleicht zerstört oder verbrennt oder so, dass er dann von seinen Albträumen befreit wird. Marcellus findet schließlich, nach langer Suche, Demetrius in einem Dorf, wo ganz viele Christen wohnen. Und dort wird er überwältigt davon, dass die behaupten, sie leben gar nicht mehr in dieser Welt, sondern sie leben schon in einer neuen Welt. Da gibt es zwar auch Bäume und Häuser, aber sie behaupten, sie leben in Gottes neuer Welt. Da ist Vergebung. Sie erzählen Geschichten von Jesus, wie er mit Leuten umgegangen ist, was er von sich und seiner Person gesagt hat. Und sie leben wirklich so, dass sie sagen, sie sind schon Bürger einer neuen Welt. Sie sind schon Familienmitglieder einer neuen Familie. Und ganz deutlich wird das dem Marcellus, als er einem kleinen Jungen, der ganz arm ist und nichts hat, seinen Esel schenkt. Und weil er irgendwie davon berührt ist, die Leute, die miteinander umgehen, denkt er sich, oh, das ist cool und so, mache ich auch mal. Deswegen verschenkt er seinen Esel an diesen kleinen Jungen. Und er sieht dann, der kleine Junge, an der nächsten Straßenecke begegnet der kleine Junge einem Freund, dem es gerade schlecht geht. Und dann verschenkt er seinen Esel an diesen Freund. Und das kann der Marcellus überhaupt nicht mehr schnallen. Wie das sein kann. So etwas Kostbares wie ein Esel für diesen kleinen Jungen. Das verschenkt er einfach. Und dann wird ihm klar, hier ist es wirklich so. Es geht nicht nur um die Lehre irgendeines klugen Menschen. Sondern es geht darum, dass Jesus behauptet hat, er ist der Erste einer neuen Welt. Er ist die Person, die Gottes neue Welt auf diese Welt bringt. Und in dieser neuen Welt können wir schon leben. Das schnallt der Marcellus und deswegen kehrt er zurück nach Rom, um seine alte Liebe Diana zu treffen. Findet er auch. Sie wird auch Christin oder ist schon Christin geworden, ich weiß nicht genau. Jedenfalls sind die dann beide fromm und werden vom römischen Kaiser im Zirkus den wilden Tieren vorgeworfen. Das ist der Film. Das Gewand. Ihr könnt euch mal angucken, das ist wirklich abgefahren. Das ist sehr abgefahren. Es gibt auch andere abgefahrene Dinge, aber die sind mehr akustischer Art. So, liebe Freunde, kommen wir nun wieder zu anderen. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich euch auch anhand des Films zu vermitteln versuche. Es geht bei Jesus nicht in erster Linie um das, was er gesagt hat, wie man miteinander leben soll. Das haben auch andere Leute gemacht. Das ist nicht das, was Jesus einzigartig macht, sondern was Jesus einzigartig macht, ist, dass er sagt, ich bin der Erste in der neuen Welt. Und wenn ihr euch mir anschließt, dann lebt ihr in einer neuen Welt. Und das nennen wir das Reich Gottes oder Gottes neue Welt. Wer ist dieser Jesus? Wer ist eigentlich dieser Jesus? Der sagt, hey, Freunde, ich habe einen Deal für euch. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin der Weg in den Himmel. Ich bin der Weg in eine neue Welt, die jetzt schon angefangen hat. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, wenn du anders leben willst. Ich habe die dunkle Seite der Macht besiegt. Ich habe sogar den Oberchef der dunklen Seite besiegt. Ich habe ihn gebunden. Die Welt Gottes, von der schon viele gesprochen haben, die ist jetzt hier. Und du kannst als mein Freund jetzt schon in ihr leben. Du wirst nicht in sie hineinkommen, wenn du anständig genug gelebt hast oder wenn du rechtschaffend genug gelebt hast, sondern du lebst in ihr drin, wenn du an mich glaubst, weil du dann ein neues Herz bekommst und ein neuer Bürger oder eine neue Bürgerin wirst. Was ist das für ein Kerl, der so etwas sagt? Was wäre, wenn das stimmen würde? Und ist es nicht so, dass das Jesus zu etwas Besonderem macht und ihn auch abhebt von allen anderen Weisheitslehrern der Menschheitsgeschichte, die ohne Frage auch sehr, sehr, sehr coole ethische Sachen als Vorschlag hatten? und auch ein gutes Leben geführt haben. Wer will das, kann die abstreiten oder Konfuzius. Ich habe neulich ein Buch gelesen von David Robertson, Briefe an Dawkins. Der Dawkins hat ja den Gotteswahn geschrieben vor einigen Jahren und ein schottischer Prediger hat Briefe an den Verfasser von dem Gotteswahn, an Dawkins, geschrieben und hat in Ermangelung an anderer, an Kreativität, sein Buch einfach Briefe an Dawkins genannt. Und da steht eine Stelle, die ich total cool finde, der sagt, wäre Jesus Christus nicht real, ich würde den Menschen anbeten, der ihn erfunden hat. Ich finde das total geil. Weil da zum Ausdruck kommt, in Jesus geht es um mehr als um Weisheit, als um Ethik, als um jemanden, der wirklich gut gelebt hat, sondern da geht es um eine größere Dimension. Jesus sagt, ich bin die Tür in Gottes neue Welt. Es geht beim Christsein wirklich um zwei verschiedene Welten. Nicht um Ansichten, Glaubensvorstellungen, Regeln, anständig sein, sondern es geht darum, dass es möglich ist, jetzt schon in eine neue Welt hineinzukommen, in der andere Gesetzmäßigkeiten gelten und in der wir andere Bürger sind. Viele Christen, glaube ich, und auch noch mehr Nicht-Christen, haben da irgendwie eine falsche Vorstellung von dem, was es heißt, Christ zu sein. Sie kommen über das Handeln, aber das ist nur eine Folge. Das ist nicht das Wesentliche. Das ist auch nicht das Wesentliche bei Jesus, sondern es geht um den Bund. Es geht um die Gottesbeziehung. Es geht darum, dass wir in eine neue Welt eingeladen sind. C.S. Lewis hat mal ein Buch geschrieben und gesagt, wenn wir noch nicht Christen sind, also wenn wir noch in der alten Welt leben, dann leben wir so, als ob wir Hologramme wären. Ein Hologramm, das ist wie so ein Beamerbild, so ein dreidimensionales Bild, was aber gar nicht fassbar ist. Weil C.S. Lewis der Überzeugung war, wenn wir in Gottes neue Welt kommen, dann erst werden wir eigentlich fest. Weil da gibt es mehr Düfte, mehr Töne und mehr von allem. Also auch mehr Dichte. Vorher sind wir wie Hologramme. Und nachher sind wir eigentlich ganz, ganzer, am ganzesten. Ein sonderbarer Superlativ. Naja, ihr könnt ja für euch selbst mal prüfen. Ist das nicht auch ein Gedanke, also bei mir ist das schon, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich mein Christsein oder überhaupt Christsein über das Handeln, über die Ethik definiere. Aber so sollte es nicht sein. Sondern beim Christsein geht es darum, dass wir eingeladen werden in eine neue Welt hinein. Und in dieser neuen Welt gelten andere Regeln und andere Gesetzmäßigkeiten. Und das ist gut. Und das ist toll. Du als Christ, du als Freund und Freundin von Jesus, lebst jetzt schon im Reich Gottes. Du hast ein neues Herz bekommen, sagt die Bibel. Das ist jetzt schon der Fall. Du arbeitest nicht angestrengt darauf hin, das irgendwann mal als Belohnung zu bekommen, sondern du bist jetzt schon Bürger einer neuen Welt. Du bist jetzt schon Teil von Gottes neuer Welt, die jetzt schon angefangen hat. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Wenn ich durch Marburg gehe und versuche, christlich zu leben und anständig, um irgendwann im Reich Gottes zu landen als Belohnung, oder ob ich als Christ, als Freund von Jesus durch Marburg gehe oder durch sonst woher und sage, ich lebe schon in Gottes neuer Welt, die jetzt schon hier ist. Und ich bin jetzt schon ein Bürger davon. Ich habe jetzt schon das neue Herz bekommen, von dem die Bibel redet. Das macht Jesus zu etwas, zu einer einzigartigen Person. Und das hebt ihn von allen anderen Weisheitslehrern ab. Und das ist auch das Besondere an seiner Wirkung. Dass er nämlich die Tür ist zu einer neuen Welt. Und dass er nicht jemand ist, der uns Ratschläge gibt fürs Zusammenleben. Das macht er auch. Aber das ist nicht das Besondere. Jesus ist nicht austauschbar mit anderen Weisheitslehrern der Menschheitsgeschichte. Sonst könnten wir auch sagen, du glaubst an Jesus, ich glaube an Manfred und es ist doch egal, wir leben in der Postmoderne. Solange du damit glücklich bist, mit Manfred zu leben, ist das toll. Und wenn wir alle postmodern sind, dann treffen wir uns ab sofort hier im Manfred-Treff und wir haben T-Shirts, wo drauf steht Manfred oder M. Oder wir haben Armbändchen, wo drauf steht What would Manfred do? Und singen Lieder, Manfred in my house. Nein, so ist es nicht. Es ist nicht austauschbar, sondern bei dieser Person von Jesus ist etwas Besonderes. Das kann ich annehmen oder nicht. Ich werde nicht dazu gezwungen. Aber ich kann jedenfalls nicht sagen, dass Jesus einer ist in einer Reihe von Weisheitslehrern. Oder dass sein Wirken eingegliedert werden kann in das Wirken vieler anderer Weisheitslehrer auch. Das kann ich nicht tun. Jesus sagt, ich bin die Tür in eine neue Welt. Ich bin die Tür in die Welt Gottes, die jetzt schon angefangen hat. Und wenn du mit mir zusammen bist, dann lebst du schon in dieser neuen Welt. Und das ist total geil. Genau. Ich lese euch zum Schluss noch was vor. Gott der Herr, dein Vater im Himmel, sagt jetzt zu dir. Wenn du etwas über das Leben von Jesus liest, bist du beeindruckt von der Art, wie er die Menschen liebte, oder? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass er nicht viel über Liebe geredet hat. Er hat sie gelebt. Er liebte einfach. Mit meiner Liebe zu lieben, hat nichts mit Rührseligkeit zu tun. Wenn ich dich dazu aufrufe, in meinem Namen zu lieben, ist es nicht genug, den Leuten zu sagen, dass du sie lieb hast. Du musst ihnen zuhören, dienen und geben. Du musst dich um sie kümmern und für sie beten. Die Art, wie du dich um andere kümmerst, ist ein Maßstab deiner Größe. Es kann sein, dass sie dich nur in ihrer Nähe brauchen, weil sie Sicherheit suchen. Zu anderen Zeiten musst du mit meiner Kraft tief in ihr Leben hineinwirken und ihnen Heilung bringen. Du brauchst Liebe in Verbindung mit Glauben, nicht wahr? Liebe ohne Glauben reicht nicht aus. Du brauchst Liebe, die Glauben freisetzt und Glauben, der durch Liebe tätig wird. Wenn du dich in meinem Namen um andere kümmerst, nimm mein Erbarmen an und den Glauben, der davon überzeugt ist, dass ich ihre Situation verändern und ihren Nöten begegnen will. Das hat Jesus auch getan. Siehst du das, mein liebes Kind? Er hat sich nicht damit begnügt, die Menschen in ihrer Not zu lindern. Er hat sie aus ihrer Not befreit. Mit Jesus habe ich meine neue Welt angefangen. Meine neue Welt ist jetzt schon da. Jesus hat den Startschuss gegeben. Er ist der Anfang. Und ich lade dich ein, lebe ganz in dem Bewusstsein, dass du jetzt schon in meiner neuen Welt lebst, wohnst und handelst. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist die Wahrheit deines Lebens. Amen.